Herzlich willkommen, wenn du das erste Mal hier bist, wenn du seit langem mal wieder hier bist, auch herzlich willkommen. Wir lesen zusammen die Bibel. Warum? Weil es Gottes Wort ist, von Gott eingehaucht, von Gottes Geist eingehaucht. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, sagt Paulus im Timotheusbrief, 2. Timotheusbrief. Und nützlich zur Lehre, zur Überweisung, zur Unterweisung, nicht Überweisung, Unterweisung. Wenn du eine Überweisung machen willst, dann musst du irgendwie was anderes tun. Aber. Nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Es gibt einen König der Könige, sagt die Bibel, einen Herrn aller Herren. Es kommt alles darauf an, was für einen Herrn du hast, wer dein Herr ist. Viele würden sagen, ich bin niemandes Knecht, ich bin mein eigener Herr. Da möchte ich dich fragen, ob du noch nie das erlebt hast, was Paulus erlebt hat. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will. Ich bin versklavt. Ich merke, dass ich ein Knecht bin, dass ich nicht frei bin. Ich stehe unter Druck, unter Zwängen, unter Ängsten, unter Sorgen. Die Angst, zu kurz zu kommen, die Angst, nichts abzukriegen, die Angst, ja, das Leben zu verlieren, die Angst vor dem Tod. So viel Druck, so viel Zwang. Wenn wir nur die Augen dafür aufmachen, dann merken wir sind nicht frei. Wir sind nicht unser eigener Herr, wir sind Knechte. Aber da ist einer, der gekommen ist, um uns aus aller Knechtschaft zu befreien. Nicht damit wir dann unsere eigenen Herren werden, denn wenn wir unsere eigenen Herren werden, dann werden wir wieder versklavt. Wir rutschen wieder hinein in alle möglichen Süchte, in alle möglichen Begierden, die uns selbst zerstören. Nein, Jesus macht uns frei zur Freiheit und diese Freiheit besteht darin, dass er unser König ist. Das ist sein Name, Christus, das bedeutet König, Herr, Herrscher. Er hat uns befreit, damit er regieren kann in unserem Leben. Und seine Regentschaft ist gut, besser als jeder demokratisch gewählter Regent. Er ist unser König, weil er die Fesseln zerrissen hat, weil er die Gefängnistüren aufgebrochen hat, in denen wir uns befanden. Und er hat uns hinausgeführt, damit wir mit ihm ziehen, hinter ihm herziehen, in seinen Kampf. Und mit ihm siegen, mit ihm regieren, mit ihm herrschen. Ja, er hat uns auch zu Königen gemacht. Wir sind Königskinder, wir sind Kinder Gottes. Wir sind auch berufen zu herrschen und Könige zu sein, wie Vanja eben auch gebetet hat. Wir sind mitberufen dazu, Könige zu sein. Und mir sind ein paar Verse aufgefallen oder in Erinnerung gerufen worden, irgendwie jetzt die Woche. Und die sind mir nochmal neu wichtig geworden, aus 5. Mose 17. Und in 5. Mose 17 gibt es ein Königsgesetz, ein Gesetz für Könige. Interessant, in der damaligen Zeit. Ein König in Israel war eben nicht Alleinherrscher, Diktator. Wenn Gott uns zu Königen macht, dann ist es eben nicht, dass wir Diktatoren sind, sondern wir sind einem Gesetz untergeordnet. Wir sind einem König untergeordnet, nämlich dem König aller Könige. Und der hat uns ein Wort gegeben. Und dieses Wort, das haben die Jünger erkannt, das sind Worte ewigen Lebens. Das sind Worte, die uns lehren, wie wir gelesen haben, eben bei Timotheus. Eingehaucht von dem Heiligen Geist, dem Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und ich fand es interessant, eben dieses Wort hier zu lesen, 5. Mose 17, an die Könige. Dann steht da nämlich in Vers 18: Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreichs sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Damals gab es noch keinen Buchdruck. Heute hast du es einfacher, ne? Du gehst im Buchladen und kaufst dir eine Bibel. Für wenig Geld. Und sie soll bei ihm sein, aber nicht, damit sie im Bücherregal verstaubt, sondern er soll alle Tage seines Lebens darin lesen. Alle Tage seines Lebens soll er darin lesen. Welcher Christ will mir erzählen, dass Gott nicht möchte, dass wir täglich in der Bibel lesen? Das will Gott. Er hat es hier den Königen befohlen. Und wir sind ein Volk von Königen, so sagt es 1. Petrus. Für uns gilt dieses Königsgesetz. Wenn wir mit Christus regieren wollen, dann brauchen wir dieses Wort. Warum? Hier steht es nämlich. Damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun. Es gilt darum, die richtige Herzenshaltung Gott gegenüber zu haben, die richtige Beziehung zu Gott zu haben. Und dafür haben diese Worte eine fundamentale Bedeutung. Ohne diese Worte können wir Gott nicht suchen, wie es ihm gebührt. Wir brauchen dieses Wort, um Gott zu fürchten und damit wir in seinen Ordnungen leben und wandeln. Dieses Wort hat nämlich Kraft, uns weise zu machen zur Errettung, die in Christus Jesus ist, so sagt es Paulus auch in 2. Timotheus. Wenn du nach Weisheit suchst, dann such in diesem Buch. Denn in Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit. Du musst aber graben, das hatten wir vor ein paar Wochen, ne? Der Isaak, der immer Brunnen gegraben hat. Und zwar da, wo sein Vater gegraben hat. Also täglich sollst du darin lesen, damit du den Herrn, deinen Gott, fürchten lernst, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun. Damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweicht. Damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne in der Mitte Israels. So viele Verheißungen, die hier drin sind, aber auch klare Wegweisung. Ja, wir haben die Gefahr, dass wir stolz werden, überheblich werden. Wir meinen, ja, wir sind Christen. Ja, wir haben die Wahrheit gepachtet. Aber wisst ihr was? Das Lesen in der Bibel, wenn du es mit aufrichtigem Herzen tust, wenn du es zulässt, dass dieses Wort von Gott zu deinem Herzen spricht, es macht dich demütig. Es führt dir immer wieder vor Augen, tja, ich habe Gott so nötig. Ich habe seine Gnade so nötig. Ja, ich stehe noch ganz am Anfang. Da muss noch viel passieren in meinem Leben. Wenn wir das nicht lesen, wenn wir uns damit nicht konfrontieren, dann werden wir stolz und hochmütig, überheblich unseren Geschwistern gegenüber, den Mitmenschen gegenüber. Wir haben die falsche Einstellung zu uns selbst und wir haben die falsche Einstellung gegenüber Gott, weil wir vergesslich sind. Deswegen sagt uns Gott, lies darin täglich. Lass uns darin täglich lesen. Wenn du heute aus diesem Gottesdienst nichts anderes mitnimmst, als dass du täglich in diesem Buch liest, dann ist es gut. Dann ist schon viel gewonnen. Ja, und jetzt sind wir im ersten Buch Mose, Kapitel 30, mittendrin in einer sehr merkwürdigen Geschichte. Und manchmal kommt eine Schwester auf mich zu und sagt, ja, wie kriegst du das da alles raus, wenn du da das liest und dann predigst darüber? Wie kriegst du das denn immer alles raus da irgendwie so? Ne? Manchmal ist es einfach so, du musst einfach langsam lesen. Nicht so schnell. Langsam lesen. Langsam lesen. Wort für Wort. Und dann mal innehalten. Dann spricht dich vielleicht ein Wort an, ein Gedanke. Und du denkst, darüber muss ich mal nachdenken. Da muss ich vielleicht mal nachforschen. Ja, dann kann man auch mal eine Konkordanz zur Hilfe nehmen und mal gucken, wo steht denn dieses Wort nochmal? Was sagt Gott denn dazu? Zu diesem Gedanken. Manchmal ist es so, dass wir in diesen Geschichten im Alten Testament, da lesen wir etwas und wir sind irritiert, wir kommen durcheinander, wir denken, was soll das Ganze? Und dann ist es gut und wichtig, tiefer zu graben im Wort, zu forschen. Was hat Gott denn darüber noch zu sagen? Wie erklärt Gott mir denn diese Stelle? Nicht, wie erkläre ich mir diese Stelle oder wie erklären andere mir diese Stelle, sondern wie erklärt Gott mir diese Stelle? Denn die Bibel ist zuallererst, legt sie sich selbst aus. Viele Fragen, die du hast, wenn du die Bibel liest, die klären sich, wenn du weiterliest. Wir haben gesehen, Jakob und seine Heirat von zwei Frauen. Eine ganz krude Geschichte. Jakob wollte eigentlich eine Frau heiraten. Er war auch losgeschickt worden von seinen Eltern, eine Frau zu heiraten. Er sollte nicht zwei Frauen heiraten. Dazu war er nicht ausgeschickt worden. Aber wir haben gesehen, dass Gott durch all diese Umstände, die da passiert sind, Jakob eine Menge lehren will. Und das, was er ihn zuallererst lehrt, ist, das, was er gesät hat, das erntet er auch. Den Betrug. Gott hat seinen Plan. Er macht Jakob fruchtbar. Er schenkt ihm viele Söhne, 12 Stück. Die 12 Stammväter Israels. Von insgesamt 4 Frauen sogar. Denn diese Frauen haben auch noch ihre Mägde. Und in der Geschichte geht es ja gleich weiter. Und dann werden wir sehen, dass die dann auch noch irgendwie zum Zuge kommen. Das macht die ganze Sache aber nicht viel einfacher, sondern viel komplizierter. Aber der Wille Gottes ist ein anderer. Nur weil Jakob hier 4 Frauen hatte, kann ich nicht heute losgehen und sagen, naja, dann kann ich mir ja auch 4 Frauen nehmen, weil ich Lust dazu habe. Denn das ist nicht der Wille Gottes. Er gebraucht diese Situation. Er lässt nicht einen Blitz herunterfahren und straft Jakob auf der Stelle und macht ihn nieder. Er arbeitet mit dieser Situation und das zeigt seine Gnade. Darüber hat Stefan auch so schön gepredigt. Jakob, der macht so viele Fehler. Er ist noch so unreif, so selbstsüchtig, so egoistisch, so ungeistlich, so fleischlich. Aber Gott hat ihn erwählt. Und er hat seine Verheißung auf sein Leben gelegt. Und Jakob hat einen Anfang gemacht. Er hat einen Schritt gemacht zu Gott hin. Aber er steht noch ganz am Anfang, so wie wir. Insofern kannst du dich immer wieder wiederfinden. Wir finden uns wieder in diesen Geschichten, auch wenn sie noch so krass sind manchmal. Und manchmal denkst du, boah, sind die krass. Sind die daneben. Aber wenn du ein bisschen tiefer guckst und ehrlich hinschaust, dann merkst du, so weit weg sind die auch wieder nicht von mir. Okay, wir steigen ein in Kapitel 30. Jakob hat 7 Jahre für Rahel gedient und hat dann geheiratet und als er aufwacht morgens, liegt da nicht Rahel, sondern Lea, die ältere Schwester. Der Laban ist einfach nochmal eine Nummer größer als Jakob. Er ist aus demselben Schlag und er hat ihn übers Ohr gehauen. Jetzt darf er nochmal 7 Jahre dienen für Rahel. Und wie das so ist, 2 Frauen im Leben eines Mannes und die eine fühlt sich zurückgesetzt. Lea ist zurückgesetzt. Sie fühlt sich nicht nur so, sondern sie ist es tatsächlich. Und Gott sieht es. Und Gott handelt an ihr. Er segnet sie. Er macht sie fruchtbar. Sie bekommt Kinder. Und Gott tut das, um sie zu ermutigen, um sie zu stärken. Aber er tut es nicht, damit sie sozusagen die Liebe ihres Mannes gewinnen kann. Aber so fasst sie es auf. Sie denkt, ich kriege jetzt Kinder und Gott hilft mir, dass mein Mann jetzt mich an erste Stelle setzt. Sie benutzt die Segnungen Gottes, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Im Laufe der Zeit aber, und das haben wir letztes Mal gesehen, bei ihrem 4. Kind kommt sie ein Stück weit zur Ruhe. Es ist nicht mehr die Rede von Jakob, von ihrer kaputten Beziehung, in der sie lebt, sondern sie sieht nur noch Gott und preist ihn. Sie lobt ihn. Sie betet ihn an. Sie ist dankbar. Und das ist Juda, der Vorfahre von David, von Jesus. Jetzt in Kapitel 30, Vers 1 steht, als Rahel sah, dass sie dem Jakob nicht gebar, da war Rahel auf ihre Schwester eifersüchtig und sagte zu Jakob, gib mir Kinder, und wenn nicht, dann sterbe ich. Da entbrannte Jakobs Zorn gegen Rahel und er sagte, bin ich an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht vorenthalten hat? Heftiger Streit, krasse Auseinandersetzung. Das Erste, was wir sehen, ist Rahel, sie vergleicht sich mit ihrer Schwester und sie ist eifersüchtig. Neidisch, Neid und Eifersucht sind Dinge, die vor denen Gott uns warnt. Es sind Werke des Fleisches. Das sind Emotionen, Gefühle und Worte und Taten, die aus einer Seele kommen, die nicht Genüge hat in Gott, die umgetrieben ist, die Mangel hat. Und deswegen guckt sie nach rechts und links und denkt, der hat was, was ich nicht habe. Warum habe ich das nicht? Wie kann ich das bekommen? Anstatt mit Gott zu leben und auf ihn zu schauen und das, was er uns schenkt, dankbar anzunehmen, schauen wir nach rechts und links, vergleichen uns und sind nicht zufrieden. Lea ist nicht zufrieden, weil Jakob Rahel mehr liebt als sie. Rahel ist nicht zufrieden, weil Lea Kinder hat und sie nicht. Das Gras ist immer grüner beim Nachbarn, oder? Gott sagt uns im Neuen Testament, wir sollen das ablegen. Wir sollen das ablegen. 1. Petrus 2. Vers 1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Legt das ab, sagt Petrus. Und das ist doch eigentlich eine tolle Verheißung. Du kannst das ablegen. Du musst das nicht mit dir weiter rumschleppen. Diesen Neid, diese Eifersucht. Du musst das nicht weiter mit dir rumschleppen. Denn Eifersucht ist so eine furchtbare Qual. Für den, der eifersüchtig ist, und für den, der unter dieser Eifersucht zu leiden hat. Eifersucht ist der Grund, warum so sehr, sehr, sehr viele Ehen gescheitert sind, kaputt gegangen sind. Eifersucht ist zerstörerisch. Letztendlich geht es in der Eifersucht darum, dass ich Angst habe. Ich habe Angst, etwas zu verlieren, wo ich meine, dass es mir gehört. Oder eine Person. Meistens geht es um eine Person. Ich habe Angst davor, diese Person zu verlieren an jemand anders. Und diese Angst treibt mich. Und durch diese Angst werde ich getrieben zu Misstrauen. Ich untersuche jeden Schritt dieser Person. Und ich werde von diesem Misstrauen zerfressen. Anstatt dass ich die Liebe genieße des anderen, seine Zuwendung, seine Freundschaft, stattdessen untersuche ich das und misstraue dem Ganzen. Ich misstraue der Sache. Und ich wittere überall Verrat. Und das geht, wenn du jemand bist, der liebt und dir wird ständig misstraut, das belastet so sehr. Und irgendwann mag man es nicht mehr tragen. Irgendwann möchte man nur noch hinschmeißen. Die Kinder Gottes aber, sie leben nicht im Misstrauen, Geschwister. Die Liebe ist nicht eifersüchtig. Die Agape-Liebe Gottes. Sie hat keine Angst. Wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Wir sind nicht blind oder dumm. Aber die Liebe glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Die Liebe vertraut. Und Vertrauen ist die Grundlage für eine Liebesbeziehung, wie Gott sie geschaffen hat. Die Liebe zwischen Mann und Frau in der Ehe. Aber auch die Liebe zwischen Geschwistern. Es kann nur funktionieren, wenn wir einander vertrauen. Und wir können einander nicht vertrauen, weil wir haben doch Schwächen und Fehler. Wir können aber einander vertrauen, weil wir von Gottes Liebe, weil wir auf ihn gegründet sind, weil wir ihm immer vertrauen können. Weil wir wissen, dass Gott uns nie fallen lässt, selbst wenn uns Menschen fallen lassen. Wir sind nicht abhängig von Menschen. Ja, wenn wir Menschen lieben und wir werden enttäuscht, dann tut das weh. Aber wir sind nicht mehr abhängig von Menschen. Wir sind nur noch abhängig von Gott. Der uns liebt, der uns treu ist, dem wir immer vertrauen können. Und das, was uns mangelt in unseren Beziehungen zu anderen Menschen, zu unserem Ehepartner, zu Freunden, zu Geschwistern, was uns da mangelt, Gott will das alles ausfüllen. Und wenn du ausgefüllt bist, wenn die Liebe Gottes ausgegossen ist in dein Herz durch den Heiligen Geist, dann hörst du auf, eifersüchtig zu sein. Weil du nicht mehr Angst hast, etwas zu verlieren, etwas zu verpassen. Weil du nicht mehr Angst hast, dass du hintergangen wirst. Weil du nicht mehr Angst hast, zu kurz zu kommen.
Du bist erfüllt von der Liebe Gottes. Und das macht dich frei. Frei von Eifersucht. Frei von Neid. Du kannst es einfach ablegen. Wie ein altes Kleid.
Rahel ist eifersüchtig. Und die Situation ist natürlich auch schlimm. Sie ist natürlich dazu. Jakob gibt allen Anlass dazu. Sagen wir es mal so. Jakob ist hier nicht unschuldig. Dadurch, dass er hier diese zwei Frauen sich genommen hat, hat er die Schuld daran, dass es so zugeht. Aber Rahel ist auch nicht unschuldig. Wie gesagt, wenn sie in Gott ruht, wenn sie in Gott volle Genüge hat, wenn sie dankbar ist, wenn sie genügsam ist, dann würde sie hier nicht so aufgewühlt sein und das Wort für eifersüchtig bedeutet auch brennen. Und sie wird so unsachlich. Sie ist in dieser Emotion, sie ist so extrem emotional. Ich weiß nicht, gibt es hier emotionale Menschen unter uns, die auch so ein bisschen darunter leiden vielleicht, die so denken, so, ach, eigentlich manchmal bin ich echt unsachlich. Sie sagt, gib mir Kinder! Und wenn nicht, dann sterbe ich. Was für eine Drohung. Was soll der arme Mann machen? Ja, was soll er machen? Mit so einer emotionalen Frau, unter so einem emotionalen Druck. Was sollte er tun? Er sollte ein Priester sein für seine Frau. Er sollte sie mit der Wahrheit des Wortes Gottes waschen. Er sollte mit ihr ins Gebet gehen. Er sollte sie ermutigen darin, Gott zu vertrauen, ruhig zu werden. Er sollte seine Beziehung klären. Stattdessen entbrennt Jakobs Zorn. Er ist auch nicht viel besser. Ja, wie wir so sind, wenn unsere Frauen sich aufregen und in Zorn geraten und uns anfauchen und fertig machen, anstatt dass wir da drüber stehen, dass wie Christus sein Angesicht hart gemacht hat wie Kieselstein, dass die Spucke abgetropft ist, aber nicht in sein Herz gelangt ist und er geliebt hat. Stattdessen vergelten wir Böses mit Bösem und schlagen mit gleicher Münze zurück. Wir wollen unsere Ruhe haben. Was will die denn schon wieder? Statt das zu nehmen, was da drin steckt, an berechtigter Kritik, anstatt die Herausforderung anzunehmen und zu sehen, hier geht es um einen Krieg und einen Kampf, der gar nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern ich muss hier für meine Frau kämpfen. Und ja, das ist schwer. Das ist schwer. Wenn auch genauso andersrum. Ne? Auch Männer können ja ihre Frauen ziemlich heftig angehen. Und dann für eine Frau sich nicht sozusagen in diesen Kampf Mensch gegen Mensch hineinziehen zu lassen, sondern einen geistlichen Kampf zu kämpfen, das ist schwer. Aber das ist das, wozu Gott uns eigentlich beruft und was er uns lehren will, dass wir in den Beziehungen, in denen wir stehen, in unseren Ehen, in unseren geschwisterlichen Beziehungen, dass wir, wenn der eine fleischlich handelt, dass wir nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Das sagt uns das Wort. Achtet darauf, dass nicht einer Böses mit Bösem vergilt. Wir sollen in der Gemeinde tatsächlich darauf achten, dass das nicht geschieht. Wir sollen selbst auf uns achten, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten. Es passiert in der Gemeinde. Wir sind manchmal fleischlich drauf. Und wir reden Worte aus dem Zorn heraus, aus der Emotion heraus und verletzen jemanden. Und dann sollen wir nicht mit gleicher Münze, sondern sollen sehen, okay, das ist hier ein geistlicher Angriff. Ich muss hier meinem Bruder, meiner Schwester für sie beten. Betet für eure Feinde. Und wenn dein Feind dein Ehepartner ist, dann bete für deinen Ehepartner. Wenn dein Bruder, deine Schwester sich wie ein Feind verhält, dann bete für deinen Bruder, für deine Schwester. Segne sie.
Das ist die Art, wie wir kämpfen. Das ist die Art, wie Jesus gekämpft hat, wie er es uns gelehrt hat zu kämpfen. Aber Jakobs Zorn entbrennt. Er fühlt sich angegriffen, er fühlt sich ungerecht behandelt und er muss diese ungerechte Behandlung zurückzahlen. Und sagt, bin ich an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht vorenthalten hat? Und er haut echt nochmal richtig fies rein. Er gibt dem Ganzen nochmal eine ganz deftige Note. Er sagt nämlich nicht nur, was kann ich dafür, dass du keine Kinder bekommst, sondern er sagt, bin ich denn Gott? Gott hat dir Leibesfrucht vorenthalten. Er ist schuld. Das ist wie Adam, oder? Gott, die Frau, die du mir gegeben hast. Das ist echt hart. Vielleicht ist es wahr. Vielleicht hat Gott es getan. Steht aber im Text gar nicht drin. Steht nur drin, dass Gott Lea angeschaut hat und ihr Kinder geschenkt hat. Steht nicht, dass Gott bewusst Rahels Mutterleib verschlossen hat. Es gibt andere Stellen, die tatsächlich so etwas sagen. Hier ist es Jakob, der es sozusagen Rahel brühwarm erzählt. Du bist doch selbst daran schuld. Gott hat das gemacht. Gott hat dich gestraft. Er ist da wie die Freunde von Hiob. Sie sagte, siehe, da ist meine Magd Bilha, geh zu ihr ein, dass sie auf meinen Knien gebiert und auch ich aus ihr erbaut werde. Und sie gab ihm ihre Magd Bilha zur Frau und Jakob ging zu ihr ein, da wurde Bilha schwanger und gebar Jakob einen Sohn. Wir kennen diese ganze Geschichte aus Kapitel 16 und Abraham und Sarah und wissen, dass es der Weg des Fleisches ist. Es ist die Eigenmächtige, das Versuchen, selbst etwas zu schaffen, was Gott nicht gibt. Anstatt ins Gebet zu gehen, wie Isaak es getan hat mit Rebekka, gehen sie hier diesen Weg des Fleisches. Wie es in der Gesellschaft üblich war übrigens. Es war jetzt nichts Illegales. Und nichts Illegales gemacht. Es war verbreitet in der Gesellschaft damals. Geschwister, wir sind so schnell bereit, wenn irgendwie die Dinge nicht laufen, dass wir uns anpassen und einfach das machen, was die anderen halt auch machen. Ob die gottlos sind, ist uns ja egal. Hauptsache, wir erreichen unser Ziel. Und hier wird es sogar noch heftiger. Rahel aber sagte, Gott hat mir Recht verschafft und auch auf meine Stimme gehört und mir einen Sohn gegeben. Darum gab sie ihm den Namen Dan, Recht verschafft. Gott hat mir Recht verschafft. Eine ganz heftige Missinterpretation dessen, was hier passiert. Psalm 50, Vers 20, lass uns das mal aufschlagen. Psalm 50, den lesen wir gerne, weil es da die Telefonnummer Gottes gibt. Psalm 50, Vers 15, die Telefonnummer Gottes, kennt ihr die? 50, 15. Rufe mich an in der Not. Ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. Sehr wunderbarer, sehr guter Vers. Aber wir lesen ab Vers 16. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was hast du meine Ordnungen herzusagen und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Nimmst meinen Bund. Wir nehmen nachher auch den Bund in unseren Mund. Seinen Bund. Du hast ja die Zucht oder die Erziehung gehasst und meine Worte hinter dich geworfen. Sahst du einen Dieb, so befreundetest du dich mit ihm und mit Ehebrechern hattest du Gemeinschaft. Deinen Mund schicktest du los zum Bösen und deine Zunge spannte Betrug davor. Du saßest da, redetest gegen deine Schwester, gegen die Tochter deiner Mutter, stießest du Schmähungen aus.
Das hast du getan und ich schwieg. Du dachtest, ich sei ganz wie du. Ich werde dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Dieser Moment, ich finde diesen Moment in dieser Rede, Gottesrede hier so stark. Das hast du getan und ich schwieg. Du dachtest, ich sei ganz wie du. So oft missinterpretieren wir Gottes Schweigen und denken, er stimmt uns zu, unserem Weg. Es klappt doch alles. Läuft doch alles wie geschmiert. Rahels Plan geht auf. Sie hat ihre Magd genommen. Jetzt hat sie einen Sohn. Gott hat mir Recht verschafft. Das ist von Gott. Wenn er es nicht gewollt hätte, dann wäre Bilha auch nicht schwanger geworden. Er hätte ja Bilha auch so machen können, dass sie kein Kind bekommen kann. Also muss das doch von Gott sein. Geschwister, ganz oft argumentieren wir so. Wir sagen, ja, das, also ich habe doch den Herrn gebeten und gesagt, ja, wenn du nicht willst, dass das jetzt hier klappt, dann gib doch ein Zeichen, dann verhindere das. Und Gott verhindert nichts und wir denken, er stimmt dem zu. Es liegt daran, dass wir den Willen Gottes nicht kennen, dass wir nicht im Wort sind. Gott hat schon gesprochen, aber wir hören gar nicht drauf. Wir suchen gar nicht danach. Wir suchen auf eine falsche Weise. Wir sagen, ja, ich will doch Gottes Willen tun. Ich habe doch gebetet und gesagt, Herr, wenn das dein Wille ist, dann hilft doch, dass das klappt. Und es hat geklappt. Aber hast du nicht mal nachgelesen? Hast du nicht nachgeschaut? Ich schwieg. Du dachtest, ich sei ganz wie du. Ich werde dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Das ist aber auch eine Zusage. Gott wird es offenbaren. Wir lesen weiter bei Rahel hier. Sie macht so weiter wie vorher. Und Rahels Magd Bilha wurde noch einmal schwanger und gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Rahel, Kämpfe Gottes habe ich mit meiner Schwester gekämpft. Ich habe auch gesiegt. Und sie gab ihm den Namen Naphtali. Das klingt an das hebräische Kämpfer. Genau das, was wir gesagt haben. Epheser 6, Vers 12. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Rahel versteht so vieles nicht richtig. Sie kämpft ihre Kämpfe mit Jakob. Sie kämpft ihre Kämpfe mit Lea. Kämpfe Gottes heißt große Kämpfe. Mächtige Kämpfe. Und sie hat gesiegt. Sie hat sich selbst Recht verschafft. Sie hat sich selbst durchgesetzt. Sie hat ihren Willen bekommen. Aber damit ist der Kampf hier nicht zu Ende. Es geht weiter hin und her. Lea sah, dass sie aufhörte zu gebären. Da nahm sie ihre Magd Silpa und gab sie Jakob zur Frau. Und Silpa, die Magd Leas, gebar dem Jakob einen Sohn. Da sagte Lea, zum Glück! Und sie gab ihm den Namen Gad. Und Silpa, die Magd Leas, gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Lea, zu meinem Glück, denn glücklich preisen mich die Töchter. Und sie gab ihm den Namen Assa. Hier sehen wir, dass es eben auch noch Töchter gegeben hat. Später wird eine Tochter dann von Lea genannt, weil sie in der weiteren Geschichte noch eine Rolle spielt. Aber wir sehen, dieses ganze Spielchen geht weiter und es wird richtig absurd letztendlich. Ne? Wenn so zwei Leute kämpfen
um die Oberherrschaft, wenn sie in ihrer Eifersucht sich bekriegen, dann kann das so lächerlich sein. Ne? Wir gucken uns das an in den Daily Soaps. Ne? Meine Kinder gucken sich so eine Marvel-Serie an. Und DC, Entschuldigung, verzeih bitte meine Unwissenheit. Und diese Serien teilweise, es ist einfach unerträglich. Also das eine ist dann tritt irgendwelches irgendwie kommt da so ein schlimmes Monster und das wird dann bekämpft, ne? Aber zwischendurch dann hat so dieses Team von Superhelden und Mitarbeitern, die haben dann diese wie bei diesen Soap Operas halt, ne? Diese ja, wer mit wem und wieso nicht und es ist einfach kindisch. Es ist wirklich, ja, wie pubertäre Jugendliche sich in der Welt so verhalten, ne? Und ich denke so, oh Mann, ey, ist das wirklich sinnvoll, dass meine Kinder sich sowas angucken? Und ich hoffe und vertraue, dass irgendwie das Vorbild, was wir ihnen als Ehepaar geben, vielleicht einen stärkeren Einfluss in ihr Leben hat. Und ich hoffe, dass es auch ein gutes Vorbild ist, dass wir nicht manchmal rutschen wir auch selber in solch kindisches Verhalten rein, in unserem Miteinander. Möge doch Gott schenken, dass wir reifen, dass wir weise werden, dass wir gute Vorbilder sind, auch in unseren Ehen und in unseren, ja, nicht nur meine oder unsere Ehe, sondern auch die Ehen in der Gemeinde grundsätzlich. Die Geschwister, unsere Kinder gucken ja nicht nur auf uns, sondern auch auf andere unter uns. Die kriegen eine Menge mit, die kriegen mehr mit, als ihr denkt. Also das ist hier ein schlimmes, und es geht wirklich noch schlimmer weiter, hier in Vers 14. Und Ruben ging aus in den Tagen der Weizenernte. Der war ein kleiner Junge zu der Zeit. Er ging in die Weizenernte und fand Dudaim. Dudaim sind Früchte der Alraune, die als Liebesfrüchte galten. Und er brachte sie seiner Mutter Lea. Da sagte Rahel zu Lea, gib mir doch von den Dudaim deines Sohnes. Sie aber sagte zu, ist es dir zu wenig, meinen Mann zu nehmen, dass du auch die Dudaim meines Sohnes nehmen willst? Da sagte Rahel, so mag er denn diese Nacht bei dir liegen, als Entgelt für die Dudaim deines Sohnes. Und als Jakob am Abend vom Feld kam, da ging Lea hinaus ihm entgegen und sagte, zu mir sollst du eingehen, denn gekauft habe ich dich, gekauft mit den Dudaim meines Sohnes. Da lag er in dieser Nacht bei ihr. Und Gott hörte auf Lea, sodass sie schwanger wurde und dem Jakob einen fünften Sohn gebar. Da sagte Lea, Gott hat mir meinen Lohn gegeben dafür, dass ich meinen Mann, meine Magd gegeben habe. Und sie gab ihm den Namen Isachar. Hier ist eine Sache merkwürdig. Gott spielt in dem ganzen Spiel mit irgendwie. Er erhört Lea. Und ich glaube, das hat einfach mit der Grundsituation zu tun. Wir sehen eigentlich bis zum letzten Sohn nur zweimal, dass hier tatsächlich Gott im Spiel ist, dass Gott aktiv ist. Und zwar zweimal zu Leas Gunsten. Weil sie diejenige ist, die erniedrigt ist. Sie ist diejenige, die zurückgesetzt ist. Die in das ganze Spiel von ihrem Vater hineingebracht wurde. Später werden die Schwestern sagen, unser Vater hat uns verkauft. Werden sie in Kapitel 31 sagen. Mit Lea ist noch übler mitgespielt worden als mit Rahel. Rahel ist die Geliebte. Rahel ist die Schöne. Sie ist die Gewollte. Sie spürt das. Sie weiß das. Und Lea spürt es eben nicht. Sie spürt nicht, dass sie gewollt ist, dass sie geliebt ist, dass sie angenommen ist. Und Gott wendet sich den Armen zu, den Schwachen, denen, die nicht gewollt sind, denen, die nicht geliebt sind, denen, die nicht angenommen sind. Er sagt zu ihnen, liebe dich. Ich bin für dich. Ich segne dich. Selbst da, wo Lea sich, wie gesagt, auch sehr fleischlich verhält und das Ganze missinterpretiert wieder. Und Lea wurde noch einmal schwanger und gebar dem Jakob einen sechsten Sohn. Da sagte Lea, mir hat Gott ein schönes Geschenk geschenkt. Diesmal wird mein Mann mich erheben, denn ich habe ihm sechs Söhne geboren. Und seht ihr, immer noch bei ihrem sechsten Sohn, nach 6 Jahren vielleicht, ist sie immer noch unsicher darüber, ob ihr Mann sie wirklich liebt. Sie ist immer noch nicht gefestigt in ihrer Identität. Ist es nicht furchtbar, wenn jemand so ringen muss um Annahme, um Liebe, um Wert, um Wertschätzung? Sie muss so kämpfen. Deswegen steht Gott auf ihrer Seite und zeigt es ihr immer wieder. Aber es ist immer noch nicht angekommen. Ich denke manchmal in der Gemeinde, ich habe mit dem einen oder anderen, da erlebe ich das auch so. Man geht so viele Jahre. Und derjenige oder diejenige, sie ist immer noch am Zweifeln. Bin ich wirklich was wert? Bin ich wirklich angenommen? Bin ich wirklich geliebt? Man denkt so, Mann, wir haben dir das doch so oft, du hast das doch schon so oft gehört von Gott. Du hast das doch schon so oft gelesen. Du kennst doch das Wort Gottes. Du kennst doch deinen Gott. Du hast doch so viele Erfahrungen mit Gott gemacht, wo er dir gezeigt hat, was du wert bist, dass du geliebt und angenommen bist. Das Problem ist von Lea, dass sie immer noch ihren Wert festmacht daran, was Jakob von ihr hält. Und dass es ihr nicht genug ist, zu wissen, was Gott von ihr hält. Und Geschwister, das ist unsere Entscheidung. Machen wir unseren Wert wirklich daran fest, was Menschen über uns sagen, was Menschen über uns denken, wie Menschen uns, ja, ob Menschen uns annehmen oder nicht, ob sie uns ablehnen oder nicht, oder ist es uns, wie David sagt, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Und das will unser Gott sein. Das will er für uns sein. Und deswegen wird Gott tatsächlich ein, und das klingt ganz komisch, weil wir ja eben über Eifersucht gesprochen haben, er wird ein eifersüchtiger Gott genannt, oder er nennt sich selbst ein eifersüchtiger Gott. Nicht, weil er eifersüchtig ist, wie wir Menschen eifersüchtig sind, sondern weil er weiß, dass das, was unsere Seele braucht, das kann nur er allein uns geben. Nur er ist die Quelle des lebendigen Wassers. Nur er ist die Quelle der Agape, der echten, wahren Liebe. Nur in ihm finden wir das, was unsere Seele so braucht. Deswegen ist er eifersüchtig. Er will nicht, dass wir ihn teilen mit jemand anders und dadurch das verpassen, was er für uns hat. Was nur er uns geben kann. Er möchte, dass du erfüllt bist von der Agape, Liebe Gottes, sodass du frei bist, dass du nicht mehr suchst und abhängig bist von Menschen. Wir lesen hier kurz die Verse noch zu Ende. Sie gab ihm den Namen Sebulon und danach gebar sie eine Tochter und gab ihr den Namen Dinah. Und Gott dachte an Rahel, denn Rahel ist jetzt auch am Boden. Und das ist ein Grundprinzip, ein geistliches Gesetz. Gott erhöht den Gedemütigten. Den Erniedrigten erhebt er aus dem Staub. Aber den Hohen, den Stolzen, den erniedrigt er. Und Rahel musste hier eine Menge einstecken auch. Und Gott schaut jetzt auch auf sie und erhebt auch sie. Sie ist nicht die Ausgestoßene, die nicht auch Zuwendung Gottes braucht. Doch Gott dachte an Rahel und Gott hörte auf sie und öffnete ihren Mutterleib. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte sie, Gott hat meine Schmach weggenommen. Und sie gab ihm den Namen Josef und sagte, der Herr füge mir einen anderen Sohn hinzu.
Aus diesen Worten spricht nicht mehr so viel Kampf gegen ihre Schwester. Es spricht Dankbarkeit. Sie wurde aufgerichtet. Gott hat sie aufgerichtet. Und sie hat die Sehnsucht. Noch einer, noch einer. Und Gott wird ihr Gebet erhören. Sie wird noch einen Sohn bekommen. Aber das ist dieser Josef. Und der ist auch so wichtig für die weitere Geschichte. Denn er ist derjenige, der in der Geschichte von der ganzen Familie letztendlich einen Weg gehen wird wie Christus. Indem er sein Leben hingeben wird zur Rettung und zum Heil seiner ganzen Familie. Und darüber hinaus von vielen anderen Völkern. Lass uns beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns liebst und dass wir dir wertvoll sind. Wir danken dir, dass du achtest auf unser Flehen und unser Schreien, dass du uns oft so gnädig bist, obwohl wir das gar nicht zu schätzen wissen. Wir sind so fleischlich drauf, merken das oft gar nicht. Wir schreien dann zu dir und erbitten Dinge und du gibst sie uns tatsächlich. Und wir missbrauchen es. Oder wir versuchen uns selbst zu helfen und meinen dann, dass du es gut mit uns meinst und machst und begreifen nicht, dass wir voll daneben liegen. Herr, vergib du uns unsere Schuld. Reinige du uns. Hilf du uns, jetzt das zu tun, was Petrus sagt, die Eifersucht abzulegen, dieses Getriebensein. Herr, du bist gekommen, um uns frei zu machen, dass wir nicht mehr suchen müssen. Herr, du bist die Quelle des ewigen Lebens, die Quelle des lebendigen Wassers. Und du sagst, kommt her zu mir und trinkt. Du lädst uns jetzt ein, hier das Mahl zu nehmen und sagst, komm, iss, trink, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Du sagst, das ist mein Leib, dieses Brot, das ich breche, das ist mein Leib für euch gegeben. Dieser Kelch, das ist mein Blut. Mein Blut, das vergossen wurde zur Vergebung eurer Sünden. Das Blut des neuen Bundes. Und du sagst uns, dass wir dies essen und trinken sollen und deiner gedenken sollen, dessen, was du für uns getan hast am Kreuz, uns freigemacht, uns neu gemacht. Und hilf uns, dass wir nicht wie die sind im Psalm 50, über die gesagt wird, was nimmst du einen Bund in deinen Mund? Du meinst es nicht ernst, du meinst es nicht ehrlich. Ja, wir wollen kommen und uns, ja, dir unterordnen. Wir wollen dich als unseren Herrn annehmen und bekennen durch dieses Abendmahl. Wir beten, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns wirkst, dass wir nicht fleischlich drauf sind, dass wir uns nicht kindisch benehmen, sondern dass wir uns ausrichten an deinem guten Wort, dass wir uns immer wieder dein Wort vor Augen führen und uns prüfen und reinigen lassen von deinem Wort. Und dass wir es zulassen, dass du uns erziehst. Herr, wir wollen lernen von dir. Wir wollen verändert werden durch die Kraft deines Geistes, sodass wir dich widerspiegeln in dieser Welt. Dass wir Liebe üben, wo uns Hass und Gewalt entgegengebracht wird. Dass wir segnen, wo wir verflucht werden. Herr, wir bitten dich, dass du jetzt wirkst, wenn wir dein Mahl nehmen. Und wir danken dir für dein Leib, für dein Blut, was du für uns gegeben hast, damit wir eine neue Identität haben als Könige und Priester, als Heilige, als Kinder des lebendigen Gottes. Danke dafür, Herr. Amen.